Und es kam mir ganz, ganz tief in mein Herz. Ich schaute herunter und mir war in dem Moment klar, wenn Jesus Christus nicht vorher kommt, werde ich eines Tages da unten liegen. Du, Papa, was sind das für Zeichen da? Das war die Frage meines dreijährigen Sohnes, als wir an einem bestimmten Ort ankamen und er etwas gesehen hat, was ihn sehr interessierte. Damals war er 3 Jahre alt und wir waren in Stuttgart unterwegs auf dem Weg zu einem Spielplatz. Ich musste damals eine Entscheidung treffen. Nehmen wir den einen oder den anderen Weg? Ohne zu wissen, wo wir durchgehen werden, entschied ich mich für den einen Weg und ehe ich mich versah, befanden wir uns auf einem Friedhof. Mein Sohn sah die Grabsteine, schaute sie sich an und stellte mir dann diese Frage: Du, Papa, was bedeuten diese Zeichen? Was sind das für Zeichen? Ich schaute mir das an und überlegte, was sage ich jetzt einem Dreijährigen? Naja, bei dem Stern war das ja einfach. Die Freude zu erklären, schau mal, das bedeutet, dass ein Mensch geboren ist. Dass ein Mensch geboren wurde und dass es ihn jetzt gibt. Das ist leicht zu erklären. Schließlich habe ich ja auch das selber erfahren und es war eine wunderschöne Begebenheit. Als ich zum ersten Mal Vater wurde und den kleinen Lias dann bei mir auf den Arm hielt. Das war der Moment, wo ich auch die Liebe Gottes viel besser verstehen konnte. Ja, es ist einfach, über den Stern zu sprechen. Aber es gibt ja noch das Kreuz auf dem Grabstein. Es ist schön, über den Stern zu sprechen und vielleicht hast du das ja auch mal erlebt, dass du einen Sohn, eine Tochter auf deinem Arm gehalten hast und einfach nur gedankt hast. Wow, was für eine Liebe plötzlich da ist, wie schön das ist. Was für ein toller Tag, was für ein Moment. Man hat sich die ganze Zeit schon darauf gefreut. Was ist aber, wenn der Sohn oder die Tochter oder der Partner, die Eltern, Freunde krank werden, todeskrank? Was ist dann? Dann ist es nicht so einfach, über das Kreuz zu sprechen, über den Tod. Und es ist auch nicht so einfach, dann einem Dreijährigen das zu erzählen, zu erklären, dass es auch einen Moment gibt in dem Leben von mir, von dir, wo du aufhörst zu existieren. Aus diesem Grund stellen sich viele Menschen diese Frage, wird das immer so bleiben? Wird es immer so bleiben, dass wir uns von lieben Menschen verabschieden müssen? Wird es immer so bleiben, dass wir anderen, auch Kindern, dieses Kreuz erklären müssen? Das Leid, den Tod. Wir haben es so weit gebracht in der Technik, in der Medizin. Alleine wenn ich an die künstliche Intelligenz denke, staune ich, was die Menschheit alles hervorgebracht hat. Und wir profitieren davon und sehen, was für Fortschritte es in der Entwicklung gibt. Aber wie machtlos, wie verzweifelt sind wir, wenn es um den Tod geht. Da sind wir nicht vorangekommen. Über all die Jahrtausende hinweg sterben auch heute noch Menschen und wir stehen manchmal vor dem Grab und stellen uns diese Frage, wird es immer so bleiben? Wird es immer ein Kreuz auf dem Grabstein geben? Ich erinnere mich selber noch an meine Teenie-Zeit. Damals hatte ich einen Lieblingsonkel. Ich hatte so viele schöne Momente mit ihm erlebt. Viele wunderbare Tage, an die ich mich gerne erinnere. Aber dann kam die Diagnose: Krebs. Ich weiß noch, was für ein Schock das in unserer Familie ausgelöst hat. Er war Anfang 30, hatte selber Familie. Und ich weiß noch, wie wir uns alle niedergekniet haben, um für seine Genesung zu beten. Wir wollten, dass er Heilung erfährt, dass Gott ihm noch eine Chance gibt, dass es ihm besser geht, dass er das Leben genießen kann, dass er seine Kinder erleben kann, sehen kann, wie sie aufwachsen. Und wir haben gebetet und gebetet, aber leider ist er seiner Krankheit erlegen. Er starb und hinterließ eine Frau und zwei Kinder. Für mich als Teenie kamen damals so viele Fragen. Wieso? Wieso dieses Leid, wenn Gott doch so allmächtig ist? Wieso musste er sterben? Wir haben doch gebetet. Wieso konnte Gott ihn nicht heilen? Wieso hat er ihn sterben lassen? Vielleicht hast du selber den Verlust eines lieben Menschen erlebt und kannst diese Fragen nachvollziehen oder auch mitfühlen. Und es bleibt diese Frage: Wird das immer so bleiben? Wir sehnen uns nach Antworten auf diese wichtigste Frage der Menschheit. Wird das immer so bleiben? Werden Menschen weiterhin sterben? Gibt es eine Hoffnung? Als junger Mann hatte ich damals noch die Möglichkeit, Zivildienst zu absolvieren. Ich entschied mich, beim Rettungsdienst zu arbeiten und kam damals so richtig mit außergewöhnlich vielen Menschen in Kontakt, die leider auch außergewöhnlich gelitten haben. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, er war auch Anfang 30. Wir haben ihn abgeholt, mit dem Krankenwagen abgeholt und sollten ihn in das Klinikum fahren. Auch er hatte Krebs und ich unterhielt mich mit ihm über seine Krankheit, über seine Gedanken, wie es weitergeht, ob es einen Gott gibt oder nicht, ob das mit dem Tod immer so bleiben wird. Und er hat für sich diese Frage bejaht. Ja, das mit dem Tod wird immer so bleiben. Und weil er das für sich so akzeptiert hat, entschied er sich, solange er lebt, noch so viel zu feiern und noch so viel Spaß zu haben, bis er stirbt. Das war seine Antwort auf diese Frage: Wird das immer so bleiben? Er wollte noch so viel mitnehmen, wie es geht. Interessant ist, dass die Bibel eine ganz andere Frage, besser gesagt eine ganz andere Antwort auf diese Frage gibt. Sie erzählt eine Geschichte und versucht den Menschen eine gute Antwort auf diese wichtigste Frage zu geben: Wird es immer so bleiben? Die Bibel erzählt gleich am Anfang auf den ersten Seiten, dass Gott den Menschen aus Liebe geschaffen hatte. Er hat ihn wunderbar gemacht. Er ging vollkommen aus seiner Hand hervor. Die Bibel sagt in 1. Mose 1, Vers 31, dass Gott alles, was er gemacht hatte, ansah und siehe, es war sehr gut. Wörtlich heißt das dort: Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Gott wollte einfach eine enge Gemeinschaft mit den Menschen haben. Und damit das möglich ist, denn Liebe kann nicht ohne einen freien Willen existieren, hat er dem Menschen diese Möglichkeit geschenkt, diesen freien Willen. Es war nie die Absicht Gottes, dass Kinder oder Erwachsene ein Kreuz auf dem Grabstein sehen sollten. Es war nie seine Absicht. Gott schenkte den Menschen den freien Willen und diesen freien Willen haben die Menschen gebraucht und missbraucht. So berichtet das 1. Mose Kapitel 3, wo es um den Sündenfall geht, wo die Schlange, und die Bibel offenbart uns, dass es der Teufel war, Satan, die Menschen verführt hat, sich gegen Gott zu entscheiden, indem er Misstrauen Gott gegenüber säte und die Menschen dieses Misstrauen annahmen und verinnerlichten. Die bekannte Aussage, sollte Gott wirklich gesagt haben, und da noch die Ergänzung, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sind bekannte Aussagen der Schlange aus 1. Mose Kapitel 3. Ich möchte das so ein bisschen illustrieren, was dort in diesem Kapitel damals im Garten Eden eigentlich passiert ist, als Eva an diesem besagten Baum, dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, war und sich dann mit der Schlange unterhielt. Stell dir vor, dein Partner hat einen wunderschönen Abend vorbereitet. Er oder sie hat Essen gemacht. Eine ganz romantische Stimmung herrschte an diesem Tag, an diesem Abend. Du wirst eingeladen, dich zu setzen. Die Kerze brennt, das Essen duftet ganz fein. Du siehst, es wurde mit viel Liebe vorbereitet. Du setzt dich hin und ihr unterhaltet euch. Dein Partner gesteht dir seine Liebe und ihr verbringt einfach eine wundervolle Zeit zusammen. Du bist dankbar und denkst, wow, könnte es eigentlich noch schöner werden? Und dann, plötzlich, geht die Tür auf. Eine unbekannte Person betritt den Raum, ist schön, elegant angezogen und sie kommt direkt auf dich zu. Sie stellt sich vor dich und sagt, dein Partner oder deine Partnerin liebt dich nicht. All die Jahre hat sie oder er dich nur angelogen. Wenn du jetzt aufstehst und mit mir mitkommst, dann wirst du das schönste Leben haben, was du dir nur vorstellen kannst. Komm, wir brennen sozusagen durch. Komm mit. Du schaust deinen Partner an, überlegst kurz und dann tust du das, was eigentlich unfassbar ist. Du stehst auf, nimmst die Hand dieser unbekannten Person und verlässt den Raum. Was ist passiert? Dein Partner sitzt noch da und ist noch ganz benommen von dem, was er oder sie gerade erleben musste. Denn eigentlich, was du mit dieser Entscheidung zum Ausdruck gebracht hast, ist, dass du gesagt hast, dein Partner lügt. Dein Partner liebt dich nicht. Und diese unbekannte Person ist vertrauenswürdiger. Und dann gehst du voller Schmerzen und denkst über das, was gerade geschehen ist, nach. Wie konnte dir dein Partner das antun? Dabei hast du doch alles für ihn oder sie vorbereitet. Den schönen Tisch, all die schönen Jahre der Gemeinschaft, der Liebe, diese echte Liebe. Wie konnte das in Frage gestellt werden? Und wir als Menschen würden wahrscheinlich erwarten, naja, man wird menschlich reagieren und diesen Partner verfluchen, böse auf ihn sein, den Tag der Begegnung sich wünschen, dass es nie passiert wäre. Aber wie geht es deiner Partnerin oder deinem Partner mit dieser unbekannten Person? Schon recht bald kommt die Erkenntnis, dass diese unbekannte Person etwas versprochen hat, was sie nicht einhalten konnte. Es gibt kein besseres Leben. Es gibt keine schönen Momente. Das Einzige, was auf dich mit dieser neuen unbekannten Person wartet, ist Leid, Schmerz, Krankheit und am Ende Trennung und Tod. Vielleicht hilft dieses Beispiel einmal besser, damit wir verstehen, was damals am Garten Eden passiert ist. Eva hat von Gott alles bekommen. Adam hat von Gott alles bekommen. Einen schönen Garten, Liebe, einen Partner, ewiges Leben, schöne Gemeinschaft. Und dann ist diese eine unbekannte Person, man hat sie noch nie gesehen, sie hat Adam und Eva nichts geschenkt, nichts gegeben, außer diese Fragen oder diese Frage, hat Gott wirklich gesagt? Und dann diese fatale Aussage, ihr werdet keinesfalls des Todes sterben. Hast du dich schon mal gefragt, wie es damals wohl Gott gegangen ist? Wie er sich damals gefühlt hat, als Adam und Eva diese Entscheidung getroffen haben und eigentlich damit zum Ausdruck gebracht haben, Gott lügt. Gott liebt uns gar nicht. Er ist nicht vertrauenswürdig. Wie muss es damals Gott ergangen sein? Was musste er an Leid erfahren? Jede Beerdigung, jeder Todesfall erinnert uns daran, dass die Entscheidung, dieser unbekannten Person zu folgen, der Schlange zu vertrauen, dem Teufel zu folgen, ein großer Fehler war. Und spätestens auf dem Friedhof sehen wir die Konsequenzen. Deshalb sagt der Psalmist in Psalm 90, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Gott hat uns also nicht aufgegeben. Er hat etwas vor. Er möchte uns erstmal sensibilisieren, uns wachrütteln. Das ist die Realität. Der Tod ist die Realität. Und ich möchte, so aus der Sicht Gottes, ich möchte, dass du das wahrnimmst, dass du klug wirst. Aber klug für was? Was möchte Gott uns vermitteln? Ich weiß noch, als junger Pastor hatte ich mal eine Beerdigung und ich stand am Grab und war dabei, als der Sarg heruntergelassen worden war, einige Worte aus der Bibel zu sprechen. Ich hielt in meiner linken Hand diese Bibel und in der rechten Hand hielt ich diese kleine Schaufel, mit der ich dann die Erde reinwerfen sollte. Und als ich dabei war, diese Worte zu sagen, denn du bist Erde und zu Erde sollst du wieder werden, dann hat es mich persönlich so ganz tief getroffen. Es war so, als ob der liebe Gott diesen Vers aus Psalm 90, Vers 12 mir vermitteln wollte und sagen wollte, auch du musst klug werden. Diese Botschaft, dass der Mensch stirbt, ist nicht nur für die anderen. Ist nicht nur für die Angehörigen, die jetzt da sind, sondern ist auch für dich. Diese Lebensrealität, auch wenn du jetzt noch jung bist, die betrifft auch dich. Und es kam mir ganz, ganz tief in mein Herz. Ich schaute herunter und mir war in dem Moment klar, wenn Jesus Christus nicht vorher kommt, werde ich eines Tages da unten liegen und ein anderer Pastor wird da stehen mit seiner Bibel in der Hand und vielleicht auch mit einer Schaufel, mit einer kleinen Schaufel in der anderen Hand und wird Erde runterwerfen und diese Worte sagen, denn du bist, Erde, und zu Erde sollst du wieder werden. Aber ist das alles? Ist das alles, was Gott uns vermitteln möchte, damit wir klug werden? Das beantwortet doch nicht die Frage, wird das immer so bleiben? Ich bin froh, dass in diesem Prozess am Grab der liebe Gott mir noch mehr vermittelt hat. Bekannte Bibelverse, die ich so oft zitiert hatte, wurden plötzlich für mich relevant. Und ich erkannte, dass diese Aussage in Johannes 3, Vers 16 auch ganz persönlich an mich gerichtet ist. Jesus sagt dort: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dieser bekannte Vers aus Johannes 3, Vers 16 wurde plötzlich auch für mich relevant. Und ich stellte mir das einfach vor. Der liebe Gott, den die Menschheit verlassen hatte und einer anderen Person nachgelaufen war, die das Schönste versprochen hatte, aber nichts einhalten konnte, sondern uns nur Tod und Leid gebracht hat. In diesem Moment hat Gott uns nicht aufgegeben, sondern mit Liebe reagiert. Er hat sich nicht zurückgezogen und gesagt, dann schau, was du jetzt mit deiner Entscheidung machst. Du wirst die Konsequenzen noch spüren. Nein, er war traurig, aber zugleich voller Liebe. Er ist uns nachgegangen, so beschreibt das die Bibel. Jesus kam auf diese Erde, um uns Menschen den ursprünglichen Plan Gottes ganz deutlich zu machen. Denn die Menschen hatten vergessen, dass sie es waren, wir es waren, die uns von Gott entfernt hatten. Und durch Jesus Christus wollte Gott uns Menschen wieder zu sich ziehen, wieder verbinden. Jesus sagt selber in Johannes 10, Vers 10, wieso er auf diese Erde gekommen ist. Er sagt dort in der zweiten Hälfte des Verses: Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Das war der ursprüngliche Plan, das Leben für dich und mich. Und damit das möglich ist, damit dieses Leben, damit dieses ewige Leben möglich ist, ist Jesus Christus für dich und mich ganz persönlich gestorben. Dieses Kreuz am Grabstein erinnert uns daran, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Aber das Gute ist, er ist nicht nur gestorben, er ist auch wieder auferstanden. Er lebt. Und weil Christus auferstanden ist, hat er die Macht, allen Menschen, die an ihn glauben, neues Leben zu schenken. Aber wie kann man dieses neue Leben erhalten? Wie kann man das bekommen, so ganz praktisch? Ich kann dir erzählen, wie das bei mir war. Ich war damals 19 Jahre alt und war gerade dabei, mein Abitur zu machen. Ich dachte die ganze Zeit, ich kenne ja Gott und kann mir meines Lebens mit Gott, meines ewigen Lebens sicher sein. Aber ich musste dann die Realität erfahren, dass ich mich all die Jahre eigentlich nur hab täuschen lassen. Ich habe mir etwas eingebildet, denn ich dachte, ich lebe so, wie ich will. Hauptsache, ich weiß, dass es Gott gibt. Und weil ich aus christlichem Elternhaus komme, reicht mir das, sozusagen das Ticket zu haben, um ewiges Leben zu bekommen. Aber in diesem Moment führte Gott mich in eine Krise. Oder er ließ es zu, dass ich eine Krise erlebt habe, aufgrund einiger Fehlentscheidungen. Und dann war ich ganz unten und merkte, wahrscheinlich so wie Adam und Eva auch schnell gemerkt haben, dass solche Entscheidungen, die gegen Gott gerichtet sind, Konsequenzen mit sich bringen und das Leben erschweren und nicht schöner machen. Und ich weiß noch, wie traurig ich war, als ich realisiert habe, dass ich eigentlich absolut verloren bin, dass ich ein hoffnungsloser Fall bin. Ich kniete mich an einem Freitagabend hin und erzählte Jesus von meinen Gedanken, von meinen Gefühlen. Ich erzählte ihm davon, wie es mir geht und wie ich Schuld empfinde, dass ich genau das Gegenteil von dem tat, was er eigentlich wollte. Ich habe ihm alle meine Sünden bekannt. Und als ich das getan habe und einfach gebetet habe, Herr, sei mir Sünder gnädig, dann passierte es. Ich war plötzlich so frei und so froh und so fröhlich. Ich erlebte das, was in 1. Johannes 5, Vers 12 steht. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ich habe das buchstäblich erfahren, so dieses Leben mit Gott. Und dafür bin ich von Herzen dankbar. Auf die Frage also, wird es immer so bleiben? Antwortet uns die Bibel, nein, es wird nicht so bleiben, wenn wir erkennen, in welchem Zustand wir sind. Und damit es deutlich wird, damit wir klug werden, wie der Psalmist das sagt, möchte Gott uns auch manchmal so wachrütteln, wie das auch bei mir so war. Er möchte uns deutlich machen, so kann es nicht weitergehen. Und vielleicht bist du dann auch so vor dieser Frage, ja, aber was soll ich jetzt tun, nachdem ich der liebe Gott so wachgerüttelt hat, wo ich gemerkt habe, dass das kein guter Weg ist. Auf diese Frage gibt uns die Bibel eine Antwort. Petrus sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 38, tut Buße. Was sollen wir tun? Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Um das einfach deutlich zu machen, wieso sollen wir Buße tun? Naja, ganz einfach. Gott gibt uns durch sein Wort, durch die Bibel und vor allem auch durch seine Gebote Orientierung im Leben. Was ist gut und was ist schlecht? Was ist richtig und was ist falsch? Und eine Aufzählung dieser Gebote finden wir zum Beispiel in 2. Mose 20. Dort werden die 10 Gebote aufgelistet und du kannst sie ja gerne mal für dich durchgehen und so persönlich studieren, um zu erkennen, was ist das Gute, was Gott mir vermitteln möchte? Wie kann mein Leben besser gelingen? Und wenn du erkennst, so wie ich damals erkannt habe, dass mein Leben nicht in Harmonie mit dem Willen Gottes ist, dann ist es Zeit, Buße zu tun, umzudrehen, umzukehren, einen neuen Weg zu suchen, einen Weg mit Gott. Aus diesem Grund sagt Jesus selber in Johannes 14, Vers 15, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Das Halten der 10 Gebote ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Ich möchte auch, weil ich verheiratet bin, meiner Frau Gutes tun. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich sie liebe. Ich verbringe gerne Zeit mit ihr. Ich bin gerne treu ihr gegenüber. Ich möchte ehrlich zu ihr sein. Ich möchte sie gut behandeln, weil ich sie eben liebe. Und genauso ist das auch mit der Beziehung mit Gott. Weil wir ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt, weil wir ihn lieben, wollen wir auch ihm treu sein. Und das tun, was er sich wünscht, weil er weiß, was gut für uns ist. Aber was machen wir, wenn wir uns in einer schwierigen Situation gegen den Willen Gottes entscheiden? Oder aus Schwäche sündigen. Ich habe eine gute Nachricht für uns. In 1. Johannes 1, Vers 9, in 1. Johannes 1, Vers 9 wird uns gesagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also das ist ja eine großartige Zusage. Wir können sicher sein, selbst wenn wir mit Gott leben und auf diesem Weg, in der Gemeinschaft mit Gott, einen Fehler begehen, sündigen, das Ziel verfehlen, dann ist Gott da und gerne bereit, uns zu helfen, dass wir wieder Orientierung finden und den richtigen Weg finden. Also, wird es immer so bleiben? Wird es immer so bleiben, dass Menschen sterben? Die Bibel gibt ein eindeutiges Nein. Das ist die gute Nachricht der Bibel. Es wird nicht immer so bleiben. Gott hat einen Erlösungsplan initiiert. Gleich danach, als Adam und Eva gesündigt haben, hat er diesen Prozess gestartet. Und über all die Jahrtausende hinweg hat sich dieser Erlösungsplan entfaltet und ist in Jesus Christus deutlich geworden an der Zeit, wo er hier auf dieser Erde war, als er für uns am Kreuz gelitten hat und als er von den Toten auferstanden ist. Dadurch ist also dieses Zeichen des Todes, dieses Kreuz, zum Zeichen der Hoffnung geworden. Dieses Zeichen beantwortet also uns, dass es nicht immer so bleiben wird. Jesus gibt uns also einen Blick in die Zukunft, indem er uns etwas Wichtiges offenbart. In Johannes 5, Vers 28 und Vers 29 macht er deutlich, dass ein bestimmter Zeitpunkt kommen wird. Ein wichtiger Zeitpunkt. Und da heißt es: Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Stellt euch diesen Moment vor, wenn Jesus Christus in den Wolken des Himmels wiederkommen wird, mit all seinen Engeln. Stellt euch diesen Moment vor, wenn du und ich, all die lieben Menschen, die von uns gegangen sind, die an Jesus Christus geglaubt haben, wiedersehen werden. Stellt euch diesen Moment vor. Dann kannst du vielleicht deine Mutter sehen und sagen: Mama, da bist du. Ich habe dich so vermisst. Oder du kannst dann sagen: Papa, da bist du. Du hast mir gefehlt. All das Leid, der Tod, all die Krankheiten sind dann zu Ende. Und du kannst nicht nur deine gläubigen Eltern umarmen, du kannst vor allem Jesus Christus umarmen. Denjenigen, der das überhaupt möglich gemacht hat, dass wir ewiges Leben bekommen. Die Bibel ist ziemlich deutlich. Die Bibel spricht nicht von einer unsterblichen Seele oder von einem Weiterleben im Himmel oder in der Hölle nach dem Tod. Vielmehr vergleicht die Bibel den Tod mit einem Schlaf. Wieso? Zum Beispiel in Lukas 8, Vers 52 wird uns offenbart, wieso das so ist. Weil es auch ein Aufwecken geben wird. Deshalb vergleicht Jesus den Tod mit einem Schlaf. Somit zeigt uns das Kreuz am Grabstein, dass mit dem Tod, ja, zwar viel Schmerz und Leid verbunden ist, keine Frage, aber dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist. Der Tod ist ein Schlaf, von dem es ein Aufwachen geben wird. Und dieses Kreuz am Grabstein ist somit für uns ein Zeichen der Hoffnung. Es ist ein Rückblick. Wir können in die Vergangenheit schauen und sehen, was Jesus Christus für uns getan hat und gleichzeitig eine Vorschau auf das, was Jesus Christus für uns noch tun wird, wenn er in den Wolken des Himmels kommen wird, wiederkommen wird. Und dann, was erwartet uns dann? Denn wir haben jetzt festgestellt, ja, es wird nicht immer so bleiben, aber was erwartet uns dann? Wie werden wir dann leben? Auch hier gibt die Bibel uns eine Antwort. Du findest diese Antwort in Offenbarung 21 in den Versen 1 und 3 bis 5. Ich lese Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und jetzt ab Vers 3. Und ich hörte eine große Stimme vor dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Was für eine wunderschöne Verheißung. Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Genau wie am Anfang Gottes Worte wahrhaftig und gewiss waren, so sind sie auch am Ende, im letzten Buch der Bibel, wahrhaftig und gewiss. Und du kannst dich darauf freuen, auf diesen Moment, wenn Jesus Christus in den Wolken des Himmels wiederkommen wird, du ewiges Leben bekommst, wir ewiges Leben bekommen. Und du und ich, unsere lieben Menschen, die von uns gegangen sind, die im Glauben an Christus gestorben sind, wieder in den Arm halten dürfen und uns einfach auf diesen Moment, auf die neue Erde uns dann freuen können. Es ist Gottes Wunsch, dass du an diesem Tag dabei bist. Es ist sein Wunsch, dass du dir das nicht entgehen lässt. Ich ermutige dich, den Fabeln und Lügen der Schlange nicht zu glauben, die dir hier eine schöne Welt vormalen möchte und dir vermittelt, dass Gott lügt, dass er nicht vertrauenswürdig ist. Ich möchte dich ermutigen, Gottes Wort so zu nehmen, wie es steht. Und dich darauf zu freuen, was auf dich wartet. Und ich möchte etwas ganz Persönliches teilen. Es gibt in meinem Leben so einen ganz besonderen Moment, wenn ich nach Hause komme und so durch die Tür gehe. Mittlerweile haben wir 3 Kinder, 6 Jahre, 4 Jahre und 2 Jahre, 3 Söhne. Und wenn sie hören, dass ich durch diese Tür gehe, durch die Eingangstür, dann meistens spielen sie im Wohnzimmer, dann lassen sie alles liegen und stehen und sie laufen mir entgegen und rufen aus, Papa ist nach Hause gekommen, Papa ist da. Und sie kommen hergelaufen und umarmen mich und ich umarme sie. Und ich muss sagen, das ist so ein schöner Moment, zu wissen, sie lieben mich und ich liebe sie. Und genauso und noch viel schöner wird es sein, wenn Jesus Christus in den Wolken des Himmels wiederkommt. Dann darfst du sagen, Papa ist nach Hause gekommen. Endlich hört das auf mit all dem Leid, mit all den Krankheiten, mit all dem Sterben in dieser Welt. Dann ist Papa nach Hause gekommen und du darfst Jesus Christus umarmen und ihm sagen, danke Herr, danke, dass es nicht so geblieben ist. Danke, dass wir ewig leben dürfen. Danke, dass du das möglich gemacht hast. Möchtest du diesen Moment erleben? Würdest du dir das wünschen? Dann ermutige ich dich, mit mir jetzt ganz persönlich zu beten und Gott dein Herz zu übergeben, so wie ich das erzählt habe, in meiner persönlichen Erfahrung. Nimm ihn beim Wort, vertraue ihm. Er möchte dass dein Leben gelingt. Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du ein guter und gnädiger und liebevoller und gerechter Gott bist. Danke, dass du uns nicht alleine gelassen hast in dieser Welt, die im Chaos versinkt. All das Leid und all die Schmerzen, die Einsamkeit und auch der Tod machen uns einfach deutlich, was die Konsequenz unseres Handelns ist, wenn wir ohne dich leben. Herr, wir haben erkannt, dass es ohne dich keine Zukunft gibt. Und auch ich ganz persönlich möchte dich bitten, Herr, sei mir gnädig. Vergib mir meine Schuld. Und jedem, der aufrichtig dich heute sucht und das Gebet mitbetet, der auch Buße tut, der auch umkehren möchte und aus Liebe das Geschenk von Jesus Christus annehmen möchte. Sei dieser Person ganz nah, sei mir ganz nah, dass wir aus Liebe das Geschenk annehmen, das Jesus Christus uns gemacht hat. Und hilf uns, Herr, jeden Tag aufs Neue mit dir zu leben, deine Gebote aus Liebe zu halten und anderen Menschen davon zu erzählen, was du für uns vorbereitet hast, das ewige Leben mit dir. Dafür danke ich dir, Herr, und bitte dich um Frieden im Herzen für alle, die zuhören und die Sehnsucht nach dir haben. Hab Dank dafür, in deinem Namen. Amen.